Ich habe mir für heute überlegt, dass ich für einen ganz besonderen Menschen in diesem Raum predigen möchte. Ich stelle mir, wenn ich so Predigten vorbereitet habe, immer so eine bestimmte Person vor, damit es möglichst konkret wird und ins Leben reinspielt. Und heute habe ich gedacht, weißt du was, Andi, nimmst dich mal selber. Genau. Ich weiß jetzt nicht, ob es für dich was ist, aber vielleicht dockst du mit an. Ich habe ein Thema mitgebracht, wo ich dachte, oh, da bin ich gar nicht so gut drin. Vielleicht wäre es mal ganz sinnvoll, dazu eine Predigt zu hören. Und weil ich das unter der Woche nicht so mache, habe ich gedacht, ich nutze die Chance heute hier und nimm dich mit rein in das Thema Warten. Wir feiern ja Advent, so der erste Advent ist heute. Advent heißt Ankunft. Adventszeit bedeutet eine Vorbereitungszeit auf Weihnachten, auf die Geburt Jesu Christi, sich vorbereiten auf die Ankunft des Erlösers. Dafür ist diese Zeit da, Vorbereitungszeit. Und das steht auch immer unter diesem Stichwort Warten. Und da habe ich gedacht, das nehme ich mal. Denn Warten, das kann ich nicht so gut. Ich war letzte Woche einkaufen im Kaufland und dachte, Mensch, das müsste eigentlich so sein wie in Weidenhausen bei uns im Dorf. Wenn du da um 12:30 einkaufen gegangen bist, das war die beste Zeit, denn die waren alle zu Hause, haben gekocht und Mittag gegessen. Das haben die in Mönchengladbach noch nicht raus. Ich weiß nicht, wann die Mittag essen, aber nicht um 12:30. Da waren die Kassen voll und wirklich so 8 Dinger waren da und mega lange Schlangen. Und ich bin schon rein und ich weiß nicht, wie du einkaufen gehst, aber manchmal habe ich so diesen Jägerblick, dass ich denke, wie komme ich jetzt am schnellsten in dieses Regal an den Leuten vorbei, um dann möglichst schnell wieder draußen zu sein, weil ich es hasse zu warten. Und auch wenn ich dann, ich weiß nicht, ob ihr den Kaufland hier kennt in Lürup, du läufst so lang bei den Spirituosen und dann kommen so die ersten 3 Kassen in den Blick und schon fange ich an zu scannen. Na, was ist wohl die kürzeste Schlange? Und ich habe so ein paar Faktoren, wo ich denke, okay, wo stehen die wenigsten Leute? Und ich habe auch so ein bisschen Menschenkenntnis, ohne jetzt diskriminierend zu sein. Ich sage sie nicht, aber es gibt so bestimmte Personen, wenn ich sehe, dass die in der Schlange sind, das können auch nur 2 Menschen sein, ich nehme eine andere. Und ich kenne inzwischen schon die Kassierer. Ich weiß, wer gern mal ein Schwätzchen hält. Ist echt so. Es gibt so ein paar Damen, die halten gerne Schwätzchen währenddessen. Ich finde das ganz süß, wenn ich Zeit habe, aber nicht, wenn ich Bock habe, schnell durchzugehen. So gehe ich hin, so tick ich. Ich warte nicht gerne. Ich mag das nicht. Ich stehe dann da in der Schlange und denke mir, ja, jetzt wart's da halt, ne? Und dann gucke ich manchmal so rum, was machen so die Leute? Ich halt's kaum aus. Und ich habe ein bisschen die Vermutung, dass ich gar nicht so der Einzige bin. Denn wenn ich mir so Staus angucke, kennt ihr so Autofahrer, die versuchen noch möglichst ein vor den anderen zu kommen und die scheren dann von links nach rechts. Ja, ich war früher auch so. Ja, ist schade. Inzwischen habe ich gelernt, stell dich an und gut ist. Und versuche geduldig zu sein. Und dann, ja, jetzt hab Geduld, warte, warte, warte. Ich glaube, dass viele Menschen so sind. Wir haben ja manche Sachen in unserer Welt eingerichtet, weil wir gesagt haben, hey, Zeit sparen, wir wollen nicht gerne warten. Inzwischen schreiben wir ja Mails oder WhatsApps und schicken keine Briefe mehr. Stell dir mal vor, wir würden heute noch Briefe schicken und die Leute müssten auf Antworten tatsächlich mal ein paar Tage warten. Nein, du hast WhatsApp, ständig erreichbar, schnelle Nachrichten. Amazon Prime, ich weiß nicht, wer von euch das hat, aber der einzige Vorteil, okay, seit ein paar Jahren gibt es auch Filme und sowas und jetzt auch Champions League, aber der einzige Vorteil von Amazon Prime war es, dass deine Pakete 2 Tage früher gekommen sind. 2 Tage. Und dafür haben die Leute Geld bezahlt, damit die Pakete schneller da sind. 2 Tage. Ey, es gibt so viele Phänomene in dieser Welt, wo wir gemerkt haben, ich glaube, wir Menschen haben es nicht gerne zu warten. Und ihr merkt das vielleicht auch an unseren Gottesdiensten. Es hat sich ein bisschen was verändert, weil ihr einen Pastor habt, der nicht gerne wartet, der einen hohen Wert an Pünktlichkeit hat. Weil ich glaube, dass wenn du nicht pünktlich anfängst und wenn ich mich verabrede und jemand, boah, ich warte nicht gerne, weil ich denke, Junge, ich habe nur eine begrenzte Zeit, das läuft ab. Ich kann doch jetzt hier nicht auf dich warten. Was ist denn los mit dir? Ich finde das wirklich nicht cool, zu warten. Jetzt habe ich eine. So, das führt manchmal zu Konflikten, wenn einer in der Beziehung so einen hohen Wert an Pünktlichkeit hat und der andere ein bisschen gelassener dabei ist. Also ich merke, ihr könnt nicht so recht andocken, aber bei mir ist das so. Dieses Warten, weil Warten für mich oft sowas hat von wegen, die Zeit ist irgendwie verschwendet. Da geht einer nicht gut mit meiner Zeit um. Es ist irgendwie so, ich warte einfach nicht gerne. Ich glaube, ihr habt es geschnallt, ne? Was machst du, also wartest du gerne? Ihr dürft jetzt einfach nur mal Kopf so oder so machen. Ich sehe das. Ihr könnt auch mal rechts, ist ganz witzig, euch so wackeln zu sehen, genau. Ich sehe viele Köpfe, die machen so. Das hat so eine Mischung aus ja, nein, vielleicht. Was machst du eigentlich, wenn du warten musst auf einen? Angenommen, ich war ja jetzt krank, musste auch mal zum Arzt, hab gedacht, gut, gehst mal dahin. Dann bist du so in einem Wartezimmer und dann beobachte ich gerne, was machen eigentlich Leute in ihrer Wartezeit? Was machst du, wenn du auf einmal auf was warten musst? Tausch dich mal aus mit deiner Nachbarin, deinem Nachbarn. Was machst du denn dann? Mal eine Frage in die Runde. Wer von euch zückt dann sein Handy raus und guckt da drauf? Ja, ist gar nicht so viele. Ich hatte so ein bisschen die These 90%, weil wenn ich in so einem Wartezimmer sitze, dann kannst du dir vorstellen, die Leute quatschen gar nicht mehr miteinander. Das ist ganz verrückt. Die sind auch erstaunt darüber, wenn ich sie auf einmal anquatsche, dann kommst du dir ja so vor wie so ein Außerirdischer, weil die gucken auf ihr Handy. Jetzt hatte ich erwartet, dass es hier genauso. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir Wartezeit haben und die unangemeldet reinkommen, dann haben wir irgendwie so diesen inneren Drang, wir müssen uns doch mit irgendwas füllen. Irgendwas müssen wir jetzt machen, irgendwas Sinnvolles, noch eine Mail beantworten oder doch zum dritten Mal die Sportbild checken und gucken, hey, wo läuft's heute auf Wow, Sky oder Amazon Prime? Naja. Wenn du warten musst, ist es ja ganz entscheidend, ob du weißt, da passiert am Ende noch was. Ne, im Wartezimmer, beim Arzt, ich kriege das inzwischen ganz gut hin, weil ich weiß, irgendwann kommst du dran. Wirklich die Hoffnung, irgendwann kommst du dran. Ich weiß immer nicht, wie lange es dauert, aber am Ende passiert was. Ich bin letztens mit der Deutschen Bahn gefahren und ich habe zum ersten Mal diese Diskussion verstanden. Die waren für mich vorher immer irgendwie so ein bisschen weltfremd. Ich wusste nicht, wovon reden die Leute. Ich weiß jetzt, wovon die Leute reden. Und es ist schon krass, wenn du da stehst und wirklich nicht weißt, kommt heute noch was. Ich habe ein bisschen die Idee oder die These, ich weiß nicht, ob du da mitgehst, aber ich habe die Vermutung, dass unser geistliches Leben ganz, ganz stark auch davon geprägt wird, wie wir in dieser Welt ticken und funktionieren. Dass die Strukturen, wie wir uns eingerichtet haben in dieser Welt, auch immer auf unser geistliches Leben zurückwirken. Und dieses Nicht-Warten-Können sich tatsächlich auch ein Stück weit auswirkt auf unser geistliches Leben, dass wir nicht mehr gewohnt sind, auf Dinge zu warten. Wir haben ja so manchmal den Wunsch, dass unser geistliches Leben unsere Welt prägt. Und ich glaube, das passiert auch. Das ist so ein Miteinander. Aber ich habe ein bisschen auch die Befürchtung, dass es auch andersrum sind. Und das ist auch normal. Wir sind ja in dieser Welt, leben in dieser Welt, lieben diese Welt, sollen Liebe Jesu in diese Welt tragen. Und dann bringen wir uns ein in all das, was ist. Aber dann strahlt auch immer wieder was zurück. Unser Alltag strahlt auch auf unser geistliches Leben zurück. Und ich glaube, dieses nicht gut aushalten können zu warten, das ist zumindest bei mir so, prägt sich auch auf mein geistliches Leben. Und dann habe ich gedacht, guckst du doch mal, Adventszeit, Wartezeit, vielleicht findest du ein, zwei Aussagen in der Bibel dazu. Ich habe viel zu viele gefunden. Einen habe ich euch geschickt in der App. Heute geht es aber um einen anderen Psalm, 130. Schmeißt mir den doch mal bitte hinten an. Psalm 130, das ist der ganze Psalm. Ich liebe das manchmal, wenn man so einen kompletten Psalm, zack, haben wir zusammen Bibel gelesen heute. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wir wird bestehen, denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre des Herrn. Meine Seele harret und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen hoffe Israel auf den Herrn. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Ich liebe die Luther-Übersetzung, weil sie manchmal fremd klingt, aber irgendwie so smooth ist so ein bisschen. Aber dieses Wort, meine Seele harret, harren ist so ein altes deutsches Wort für ich warte, aber ich warte sehnsuchtsvoll. Ich warte nicht passiv im Sinne von, da hocke ich halt hier rum, mal gucken, was passiert, sondern harren ist wirklich so ein, ey, ich sehne mich drauf, dass das, worauf ich warte, auch eintrifft. Und dieser Psalmbeter harrt auf Gott und sagt, ich harre auf dich, Gott, dass du kommst in mein Leben. Denn ich weiß, wenn du kommst, dann kommst du mit deiner Erlösung. Und dieses Bild, was die Bibel hier gebraucht, dieser Psalmbeter, das ist ein richtig gutes Bild für alle, die Schicht arbeiten. Denn diese Wächter, wie die Wächter am Morgen, das waren die, die Nachtschicht hatten. Und die waren alle nicht so richtig top in der Kunde, dass sie wussten, okay, wie spät haben wir es jetzt noch? Ah, okay, ist noch anderthalb Stunden. So, ich könnte jetzt noch das und das machen. Manchmal war es ja auch bewölkt. Die hatten nicht so diese Uhrzeiten. Die wussten, irgendwann kommt der Morgen und dann ist Wachablösung, dann ist es hell, dann haben wir es wieder geschafft, sind nicht angegriffen worden, unsere Schicht ist zu Ende, die Erlösung kommt, ich kann nach Hause gehen und Feierabend machen. Aber sie wussten nicht immer genau, wie lange es dauert. Und deswegen haben sie Ausschau gehalten auf den Sonnenaufgang, weil sie wussten, wenn die Sonne aufgeht, dann ist geschafft. Und genau so, sagt dieser Psalmbeter, wartet er auf Gott. Er wartet nicht vergeblich in dieser Zeit. Nicht nach dem Motto, ja, mal gucken, ob du kommst oder nicht, wie bei der Deutschen Bahn. Sondern mehr wie bei einem Arzt, wo du weißt, okay, irgendwann kommst du auch dran. Oder eben wie dieser Wächter bei der Nachtschicht, wo du weißt, irgendwann kommt die Zeit, dann kommt der Dong und es ist vorbei. Die Schüler kennen das vielleicht mit dieser, ne, wenn es klingelt, oh Gott sei Dank, bam, da kannst du als Lehrer sagen, was du willst, die sind draußen. So. Da ist die Erlösung, ja. Pause oder Schule aus oder was auch immer. So wartet der Psalmbeter auf Gott, weil er weiß, ich warte hier, aber Gott wird auch kommen. Das Ding ist, dass uns die Bibel hier sehr, sehr deutlich auch vor Augen malt, hey, warten auf Gott ist nicht vergeblich, weil er kommt, wir können hoffnungsvoll auf ihn warten, aber manchmal dauert's und wir wissen nicht, wie lange. Und die erste Botschaft an dich ist, warten auf Gott bedeutet auch zu wissen, hey Gott, du hast deine Zeit, wann du kommst zu mir. Zu deiner Zeit wirst du kommen und so lange richte ich mich aus, sehnsuchtsvoll auf dich. Weil ich weiß, wenn du kommst, dann kommst du mit all deinen Wirkungen. Die hast du mit im Gepäck, dann strahlst du aus. Wenn du in mein Leben kommst, dann strahlst du aus, weil du wie so ein glühender Backofen bist, der einfach strahlt und Wärme gibt. Einfach indem du da bist. Weil deine Liebe nicht irgendwie erst noch geöffnet werden muss, sondern in dem Moment, wo Gott in dein Leben kommt, dann macht's bam, dann ist da warm, da ist da Helligkeit, da ist da Geborgenheit. Und das hat dieser Psalmbeter schon oft in seinem Leben erlebt. Und weil er das erlebt hat, deswegen weiß er auch, ich kann darauf warten. Das ganze Volk Israel hat das immer wieder erlebt und deswegen wissen sie auch, wir dürfen auf diesen Gott warten, denn wenn er kommt, dann wird es hell und schön und warm in unserem Leben. Warten auf Gott ist also nicht vergeblich. Manchmal haben wir aber erlebt, dass wir auf Dinge bei Gott gewartet haben und gemerkt haben, die sind nicht eingetroffen. Und manchmal tragen wir diese Enttäuschung mit uns rum und merken, boah, da haben wir auch irgendwie vergeblich gewartet. Und dann schleicht sich das ein. Vielleicht ist es dann doch wie bei Gott, wie mit der Deutschen Bahn, wo du manchmal nicht weißt, kommt er oder nicht. Und dann wartest du nicht hoffnungsvoll, sondern eher so resigniert. Und manchmal wartest du noch nicht mal mehr, sondern lenkst dich dann ab und sagst dann, naja, Gott, gut, du machst halt dein Ding, wann halt auch immer du willst. Aber solange mache ich mal was anderes. Nochmal, ich predige für mich und ich merke, wie ich manchmal resigniert habe und mir dann dachte, okay Gott, du gehst ja eh deinen Weg, du hast deinen Plan und ich weiß manchmal nicht, kommt da noch was oder nicht. Der Psalmbeter macht mir Mut zu sagen, Andi, mach doch bitte keine Regel aus Gott da draus. Nur weil du mal erlebt hast, dass er nicht gekommen ist, mach nicht die Regel draus. Sondern schau auch, was diese Bibel dir noch zu sagen hat an Perspektiven. Und vielleicht gibt es auch manches Warten auf Gott, was du neu lernen kannst. Wo du weißt, hey, warten bedeutet auch manchmal sehnsuchtsvoll, hoffnungsvoll warten. Weil Gott auch manchmal auch kommt zu seiner Zeit. Ich bin ein bisschen vorsichtiger geworden. Ich sage nicht immer und sonst was alles. Da bin ich ein bisschen zurück. Aber ich bin auch von der falschen Seite vom Pferd gefallen, dass ich verlernt habe, auf Gott zu warten und auf sein Tempo. Und etwas, was mich daran erinnert hat, dass Gott seine Zeit hat, ist Herr der Ringe. Ihr habt einen Pastor, der liebt Fantasy, da müsst ihr irgendwie mit klarkommen. Ist so, ich lese unglaublich gerne, aber diese Filme Herr der Ringe, die sind super episch. Und wenn du in Neuseeland warst und ein bisschen Musik magst oder sowas, ey, was da zusammenkommt an Gewalten, an Bildern und Musik, das ist einfach mega. Und die Story ist irgendwie auch noch cool, das Gute ist so fast am Untergehen, aber am Ende gewinnen sie noch. Spoiler-Alarm, so. Kannst trotzdem die drei Filme gucken, 9 Stunden oder hast du jetzt geschenkt, wie du magst. Auf jeden Fall, die Eröffnungsszene ist folgende. Da sitzt so ein kleiner Gnom, so ein Halbling, ein Hobbit nennt man den auch, der heißt Frodo, wartet, weil nämlich ein Gast kommt zum Geburtstag seines Onkels Bilbo. Der wird irgendwie ganz, ganz alt und sowas. Und dieser Gast ist ein Zauberer, der heißt Gandalf und er fährt so mit seiner Kutsche. Und du siehst diesen Halbling da sitzen, der vertrödelt irgendwie ein bisschen seine Zeit. Der scheint eine angenehme Wartezeit zu haben. Jedenfalls merkt er, okay, der kommt, der Zauberer, dann kommt er da mit seiner Kutsche und seinem Pferd und dann stellt er sich so hin und sagt, du kommst reichlich spät. So ein kleiner Zwerg, ne, zu so einem riesen Zauberer. Und dann richtet der Gandalf so seinen Blick und sagt, mein lieber Frodo Beutlin, ein Zauberer kommt nie zu spät. Noch kommt er zu früh. Er kommt immer genau dann, wann er es beabsichtigt zu kommen.
Genau.
Der Zauberer fängt an zu grinsen, der Hobbit fängt an zu grinsen und beide wissen, das ist Blödsinn. War es einfach zu spät, Junge. Ist einfach so. Aber es ist eine schöne Begegnung zwischen Freunden, die umarmen sich und dann ist irgendwie alles gut. Ich habe das aber mal wirklich für mich übertragen, auch auf Gott. Wo ich dachte, boah, manchmal habe ich ja so den Eindruck, Gott, du kommst zu spät. Manchmal will ich aber glauben, dass du tatsächlich eine Idee hast, dass du eine Geschwindigkeit hast, wo ich vielleicht den Eindruck hast, du bist zu spät dran. Aber eigentlich ist es genau das Tempo, das du gehen willst. Ich weiß nicht, ob du damit connecten kannst, aber mir hat das mal geholfen, wegzukommen von meiner Zeitvorstellung, wann Gott bei mir was hätte tun müssen. Denn ich habe eine Menge Ideen, in welcher Geschwindigkeit Gott bei mir hätte wann was machen sollen. Und dann mich von diesem Zitat neu darauf blicken zu lassen, mit einem kleinen Schmunzeln an Jesus, ich liebe das mit ihm auch manchmal zu schmunzeln und zu sagen, kann es sein, dass du eine andere Geschwindigkeit hast? Dass das Warten auch bedeutet, dir deine Zeit zu lassen, in deiner Zeit, wann du sagst, so ist die Geschwindigkeit, die hierfür auch gut ist. Kannst du damit connecten, dass du neu irgendwie begreifst, hey, Warten auf Gott bedeutet auch, ihm zu überlassen, wann er kommt? Was das auch bedeutet, die eigenen Vorstellungen von Geschwindigkeit auch im eigenen geistlichen Leben ein Stück weit neu loszulassen und zu sagen, okay, du hast es in der Hand. Wann du kommst mit deinen Wirkungen für die Prozesse, die du mit mir gehen willst, will ich dir vertrauen, dass du eine Idee hast, in welcher Geschwindigkeit das geht. Ich habe vor ein paar Jahren mal eine Andacht gehalten zum Thema Langsamkeit Gottes. Zum Thema der Langsamkeit Gottes. Ich weiß nicht, ob du dazu schon mal was gehört hast, aber wir feiern ja jetzt Weihnachten. Jesus kommt, Gott wird Mensch, das ist so ein bisschen die Aussage, in Jesus, in diesem Menschen erkennen wir Gott, so wie er redet, so wie er spricht, wissen wir, da spricht Gott, da redet Gott, da wirkt Gott, das ist so Christ, wir glauben ja, Heiligabend, ne? Spoiler-Alarm, wir glauben, da wird Gott Mensch. So, das feiern wir, da ist Gott Mensch geworden. Das bedeutet aber auch, dass für mich, ich habe mal den Übertrag gemacht, mit welchem Tempo ist Gott also in dieser Welt unterwegs, wenn er in diesem Jesus sich zeigt? Eselstempo? Ja, Schrittgeschwindigkeit. Ich habe noch nirgends in den Evangelien gelesen, dass Jesus mit dem Auto gefahren ist. Oder mit dem Fahrrad. Ich habe auch noch nicht gelesen, dass er viel irgendwie geritten ist oder sonst was. Da gibt es mal eine Szene, der Eselstempo, aber die meiste Zeit ist der Junge gelatscht. So, Philippus wurde entrückt, so bam, bam, gebeamt von einem Ort zum nächsten. Hätte er ja auch machen können, wäre witzig. Also, oder auch nicht, keine Ahnung, aber Jesus ist gelatscht. Der ist Schritttempo gelaufen. Und ich habe mir mal klar gemacht, kann das sein, Gott, dass du mit uns manchmal wirklich Schritttempo unterwegs bist? Weil dieses Tempo angemessen ist für die wichtigsten Dinge im Leben. Weil es manchmal Zeit braucht für die wichtigsten Dinge im Leben. Weil es Zeit braucht für all die Dinge, die du in unserem geistlichen Leben machen möchtest. Die wichtigsten Dinge in unserem Leben, die brauchen Zeit und die gehen per Schritttempo und nicht mit Geschwindigkeit. Du kannst nicht von heute auf morgen in tiefe Liebe reinfallen. Das braucht Zeit. Liebe braucht Zeit, dass sie tief wird. Es braucht Erfahrungen. Sich Zeit schenken, sich Zeit lassen. Liebe ist sowas von drauf angewiesen, dass du dir gegenseitig Zeit einräumst. Freundschaften brauchen Zeit, um zu wachsen. Hoffnung ist nichts von heute auf morgen, zack, bam, dann ist es da. Hoffnung ist auch etwas, was sich über Zeit hinausbringt. Zeit überdauert. Vom Gestern in die Gegenwart, ins Morgen. Glaube, Vertrauen braucht Zeit, um zu wachsen und zu reifen. Gütig sein braucht Zeit, um zu wachsen und tief zu werden. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die wichtigsten Dinge, die Gott uns in unser Leben hineingibt, eigentlich Dinge sind, die Zeit brauchen. Und Gott ein Gott ist, der uns diese Zeit schenkt. Der es liebt, uns diese Zeit zu geben. Wir sie uns aber oft selber nicht nehmen oder ungeduldig sind, weil ich jetzt ganz krass, ganz tief glauben, ganz krass, ganz tief lieben, ganz krass, ganz tief hoffen möchte. Und zwar genau jetzt. Und weil ich merke, das ist bei mir nicht so, deswegen gucke ich, wann ist die nächste geile Worship Night und dann renne ich dahin, weil ich denke, wow, und da werde ich das dann ganz tief, ganz krass und zwar jetzt erleben. Und dann bin ich wieder da in der ganz krass jetzt. Ich wiederhole, ich predige zu mir. ich gebe mir manchmal nicht die Zeit, in geistlichen Dingen zu wachsen und auch zu sagen, Andi, auch dein Glaube, dein Vertrauen, deine Hoffnung, deine Liebe, deine Connection zu Gott, die darf ihre Zeit brauchen. Weil Gott dir diese Zeit schenkt und sie gibt. Warten auf Gott ist nicht vergeblich, weil er kommen wird. Das ist die Zusage. Wir warten nicht umsonst. Das zweite ist, diese Wartezeit ist manchmal selbst schon die Zeit, in der Dinge bei uns passieren. Und manchmal sogar, dass Gott an uns am Wirken ist in einer Geschwindigkeit und wir das noch nicht mal mitkriegen und blind dafür sind. Es kann sein, und ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass wenn du irgendwann mal gesagt hast, Jesus, dir gehört mein Leben, ich will dir vertrauen mit allem, was ich bin, so, dass in dem Moment, wo der Heilige Geist dann auch in dir wohnt, in deinem Glauben, er auch an dir am Wirken ist. Ob du das immer so spürst und wahrnimmst oder nicht. Weil du hast ihm gesagt, go for it. Und ich liebe es, das auch mitzukriegen, wo du was machst, aber ich glaube auch, dass der Heilige Geist in dir wirkt, auf eine Art und Weise, wo du es überhaupt nicht checkst und vielleicht jahrelang sogar blind dafür bist. Und ich möchte dir gerne ein Beispiel aus meinem eigenen Leben dazu geben. Ich habe irgendwann mal vor ein paar Jahren angefangen mit meinem kleinen Bruder regelmäßig zu telefonieren, irgendwie so eine Connection aufzubauen und zu sagen, wir tauschen uns immer mal aus und fragen, wie es uns geht. Und vor vielen Jahren hat mein kleiner Bruder zu mir gesagt, Andi, weißt du eigentlich, wie krass du dich verändert hast? Und dann dachte ich, so, was ist denn jetzt los? So, ich sagte, nee, was meinst du? Sagt er, früher warst du immer so aggressiv, so impulsiv und du warst direkt auf 180. Wenn ich dir mein Zeugnis aus der 3. Klasse zeigen würde, was meine Lehrerin da reingeschrieben hat, könntest du schmunzeln und dich freuen. Aber ich war mit Kleinigkeiten schon auf die Palme zu bringen. Ich habe ein unglaublich hohes Ungerechtigkeitsempfinden. Und wenn du in dieser Welt lebst, ist das richtig nervig, weil da sind eine Menge Ungerechtigkeiten. Ich war ständig auf 180 und dann diese Ohnmacht zu wissen, ich kann sie aber nicht alle ändern. Wer bin ich schon? Ich war ständig impulsiv und konnte damit nicht klarkommen mit meinem hohen Gerechtigkeitsempfinden in dieser Welt. Ich bin immer unter die Decke gegangen, weil dieses Fass nie leer geworden ist bei mir. Weil es immer nur drauf kam. Und immer, wenn ich eine neue Ungerechtigkeit gesehen habe, war es fast direkt voll. Da ist nie was abgelaufen. Und wenn mir jemand ungerecht war, oh weia. Und mein kleiner Bruder sagte zu mir, weißt du eigentlich, dass sich das verändert hat in deinem Leben? Und ich hatte es nicht gemerkt. Sagt er, du bist wesentlich entspannter im Umgang mit Menschen, sogar mit Leuten, die dir blöd kommen. Und dann musste ich drüber nachdenken und dachte, ja, stimmt, das ist passiert in all den Jahren. Ich hatte eine Phase, wo ich gesagt habe, Jesus, jetzt du nochmal mit ihm unterwegs. Und ich hatte immer was im Blick, wo ich gesagt habe, Jesus, das sollst du mir nehmen. Ich hatte immer ganz bewusst Sünden im Blick, wo ich dachte, wow, ich habe keinen Bock mehr da drauf. Das nimmst du mir mal weg. War immer auf etwas fokussiert. Und ich habe nicht mitgekriegt, dass der Heilige Geist an einer ganz anderen Stelle in mir etwas verändert hat, ohne dass ich es gecheckt habe. Und mein kleiner Bruder musste mich erst darauf aufmerksam machen und sagen, da ist was passiert, da ist was bei dir anders geworden. Vielleicht geht es dir wie mir, dass du ganz ungeduldig auf ein bestimmtes Ding wartest in deinem geistlichen Leben, dass Gott das ändert. Und Gott hat eine ganz andere Idee, was er in dir am Wirken ist. Und er verändert etwas in dir, was du gar nicht im Blick hast. Ich würde dir Mut machen, mal in deiner Sofagruppe nachzufragen, wenn du da jetzt eine Weile schon unterwegs bist oder bei Leuten, die dich kennen, einfach mal zu fragen, gibt es etwas, was dir aufgefallen ist, was bei mir anders geworden ist, was ich gar nicht gecheckt habe. Und vielleicht hast du dann so Erlebnisse, wo jemand sagt, ja, ich habe gemerkt, du bist inzwischen viel witziger. Kann ja sein. Oder es ist was anderes Schönes. Aber einfach mal diesen Blick zu heben und rauszukommen aus der eigenen Scheunenklappe, zu sagen, hey Gott, ich habe immer bestimmte Sachen im Blick, die du verändern sollst in meinem Leben, aber ist es eigentlich das, was du verändern willst bei mir? Und wenn nicht und du jetzt keinen anderen hast, dann kannst du, kleiner Geheimtipp, du kannst auch immer Jesus selbst fragen, mal kurz beten, Heiliger Geist, dann zeig mir doch, woran du am Wirken bist bei mir, was ich vielleicht gar nicht sehe. Die wichtigsten Dinge im Leben, glaube ich, brauchen Zeit. Es gibt so dieses schöne Bild, dass man sagt, Pflanzen wachsen nicht dadurch schneller, dass man an ihnen zieht. Sie brauchen Zeit zum Wachsen. Und wenn du denkst, ich muss da nochmal was draufgießen und sonst was, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn du bei Obstbäumen oder so versuchst, diesen Prozess zu beschleunigen, indem du ganz viel Wasser gibst und künstliche Wärme und so, das Obst schmeckt nicht unbedingt besser am Ende. Das schmeckt eher wässrig. Du merkst, ob eine Frucht wirklich Zeit hatte zu wachsen. Und Jesus und Gott lieben es, unser geistliches Leben immer wieder auf, zu vergleichen mit dieser Pflanzenwelt. Mit dieser Welt zu sagen, der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen und so, Psalm 1. Zu sagen, hey, du darfst Wurzeln schlagen und dein Leben soll Frucht bringen. Und das bedeutet, Gott hat von vornherein den Gedanken, und das braucht Zeit, damit es auch eine gute Frucht ist, die da rauskommt. Und dafür gebe ich dir Zeit. Und die darfst du dir selber auch nehmen. Es gab Geschichten in der Bibel, die haben mir immer ein bisschen Angst gemacht, weil das Thema Warten für mich auch komisch ist und weil ich eine andere Zeitvorstellung hatte. Es sind die Geschichten, wo Menschen ein Leben lang auf etwas warten und dann ganz zum Schluss passiert es erst, wo ich dachte, Alter, hätte man das nicht abkürzen können. Eine Geschichte ist ja Hannah, ne? Die Prophetin, die irgendwie die Verheißung über ihrem Leben ausgesprochen hat. Hannah, du wirst mit deinen Augen den Retter sehen. Und wann sieht sie ihn? Als sie wirklich alt ist. Wo ich denke, wow, Gott, das hat gedauert. Wenn ich mir überlege, Gott gibt mir jetzt eine Verheißung und ich muss jetzt 50 Jahre darauf warten, um das zu sehen. Alter, da hätte ich, wow, das hat mir früher Angst gemacht, wo ich dachte, Abraham, der hat eine Verheißung bekommen in seinem Leben. Ich werde dich segnen und deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sandkörner am Meer. Und er war uralt, als dann das irgendwann mal geklappt hat mit Kindern und sowas. Und selbst die ganzen Nachkommen, die hat er ja noch nicht mal mitgekriegt. Ich habe ein bisschen zögerlich die Befürchtung, und weil ich aber glaube, dass Gott gut ist, deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen okay, aber dass Gott manchmal in unserem Leben vielleicht gar nicht irgendwie so 10.000 Sachen hat, die er mit uns machen möchte, bam, 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 eins nach dem anderen. Es könnte sein, dass wir eher so sind, dass Gott sagt, ich habe eine Verheißung über dein Leben, ich habe eine Idee, welche Frucht meines Reiches ich durch dein Leben prägen möchte, dass deine Umgebung prägt und auch deine, die nach dir kommen, die ganzen Generationen, dass dein Leben etwas ansteckt. Und es könnte sein, dass es eine Sache ist, die er in all seiner Tiefe entfalten wird bei dir. Dann ist es ein Satz, der wiederkehrt, wie bei Abraham. An verschiedenen Stellen deines Lebens ist es vielleicht eine geistliche Dimension, die Gott gebrauchen möchte in deinem Leben, um etwas rauszureichen. Und dann ist es gar nicht so viel mehr. Und dann sagt Gott, und es ist vollbracht, und es ist schön, und es ist gut, und es ist genau das, wofür du da bist, und alles andere ist Bonus. Aber es kann sein, dass er sich Zeit nimmt, um diese eine Sache in deinem Leben wirklich zum Wachsen zu bringen und zu sagen, und das darf in all seiner Tiefe, in all seinen Facetten sich auswirken. Ich möchte dir gerne jetzt mal 2 Minuten Zeit geben, darüber nachzudenken und einfach das vielleicht auch im Stillen Jesus auch zu fragen und zu sagen, gibt es so einen Satz? Vielleicht hat auch schon was geklingelt in deinen Ohren und du merkst, boah, da gab es einen Satz bei mir. Vielleicht erinnert dich Gott gerade auch daran oder so. Aber vielleicht auch einfach, dass du die Zeit nutzt und mal Jesus fragst, hey, hast du so einen Satz für mich? Gibt es da eine Sache, die so über deinem Leben steht? Wo du sagst, das ist es, was du zur Fülle bringen willst. Ich bin mir bei mir selber noch unsicher. Ich hatte in der Vorbereitung, hatte ich so den Eindruck, dass es das Ding ist, Güte. Ich hätte das vorhin schon mal gedroppt, aber so ein bisschen die Idee, ob Gott aus mir einen gütigen Menschen machen möchte. Ich habe manchmal so diese, kennst du das, wenn du so ältere Menschen siehst, die schon lebenserfahren sind und du irgendwie merkst, die strahlen immer was Gütiges aus? So zu sagen, hey, kann es sein, dass du aus meinem Leben etwas formen willst, was Güte ausstrahlt, anderen Menschen mit Güte zu begegnen? Bin mir noch nicht ganz sicher, ich habe noch 1, 2 andere Ideen oder sonst was, aber ich warte drauf. Was Gott da auch zeigt. Ich warte auf ihn. Denn ich hoffe, eins ist deutlich geworden. Warten auf Gott ist nicht vergeblich. Der kommt wie der Morgen. Er kommt wie der Morgen. Er wird kommen. Und wenn er kommt, wird's hell und schön. Und wird's gut. Warten ist auch keine verschwendete Zeit, weil manchmal ist im Warten selbst schon dieser Prozess des Wachstums inbegriffen. dass du diese Wartezeit eigentlich nicht, das ist keine verschwendete Zeit, sondern es kann sein, dass Gott da am Wirken ist, was du nicht siehst und diese Zeit du auch brauchst. Und es kann sein, dass er etwas in dir zur Tiefe bringen möchte mit deinem Leben, was vielleicht eine Frucht ist, die sich auswirkt in all dem. Und wenn das Gottes Idee ist von deinem Leben, dann zu sagen, okay, ich bin auch Werkzeug in deiner Hand. Du bist mein Töpfer, du bist mein Schöpfer. Und wenn das deine Idee ist für mein Leben, dann will ich auch vertrauen, dass das gut ist und reicht. Und dann lege ich meine Vorstellung von Geschwindigkeit, meine Vorstellung von Menge, mein Zeitmanagement in deine Hände und vertraue dir darauf und warte auf dich und bin gespannt, was du machst. Und ich hoffe, dass diese Adventszeit uns abholt in genau diese geistliche Haltung, dass wir sagen, wir dürfen neu lernen, auf Gott zu warten, denn er wird kommen. Und ich kann dir sagen, ja, wir feiern in 4 Wochen Heiligabend. Amen. Amen.